your engine.
Am Wochenende beginnt die Rundstreckensaison, traditionsgemäß immer mit dem 24-Stunden-Rennen von Daytona, dem ersten großen Sportwagen-Langstreckenklassiker und gleichzeitig dem Auftakt zur IMSA-Serie. In dieser Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, blicken wir voraus, analysieren die Qualifikation und schauen, welche strategischen Elemente das Rennen im Nudeltopf in Florida womöglich entscheiden werden. Damit herzlich willkommen von mir, Norbert Okenga, zu einer weiteren Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup. Der Geist der Rallye Dakar weht auch noch durchs Fahrerlager von Daytona, denn Romain Dumas ist direkt von der Rallye Dakar, die er in einem privat eingesetzten, vom eigenen Team betreuten Toyota Hilux bestritten hat, rübergeflogen, um hier in Daytona in einem privaten Porsche 963 vom Proton-Team aus Schwaben an den Start zu gehen. Romain Dumas erlebte eine ziemliche Odyssee auf dem Wege hierher.
That's not easy because I left Dakar on Saturday evening, just after the podium. Took a plane from Yambu to Riyadh, Riyadh to Frankfurt, Frankfurt to New York, New York to Orlando. So it was already 28-hour flight. But it was good because I was so tired, so I needed to sleep, so it was good. And so unfortunately I didn't do any test from the roar. We had a small crash, so I could not drive. So right now I never drove the car before. Done my seat on Monday, and right now I drove 38 laps, I think, so not much. So we will see. At the end of the day, for sure, Daytona is not so complicated in terms of track, but the car to learn it with so many procedures and so on, with the hybrid, the regen, it's a lot of switches. So I read 3 times manual on the way when I was on a plane. And we will see now.
Er sei samstags nach der Zieldurchfahrt direkt von Yanbu via Riyadh, Frankfurt und New York nach Orlando geflogen. 28 Stunden Flugzeit, aber er hätte auch schlafen müssen, weil er so müde gewesen sei. Einen Test hätte er im 963 nicht fahren können. Beim Roar, dem Vortest, sei er nicht da gewesen. Ein Unfall hätte dann ihn weitere mögliche Tracktime gekostet. Den Sitz hätte er erst hier vor Ort aufschäumen können und erstmals am Freitag im freien Training sei er zum ersten Mal gefahren für insgesamt 38 Runden. Nun sei Daytona zwar keine besonders schwer zu lernende Strecke, aber das Auto sei völlig neu und aufgrund der Hybridsysteme und der vielen Knöpfe am Lenkrad schwer zu lernen. Er hätte gleich 3-mal die Gebrauchsanweisung fürs Lenkrad studiert auf dem langen Flug hierher. In der Qualifikation, die bereits in der Woche nach dem Roar stattgefunden hat, hat Cadillac sich in die Favoritenrolle geschossen. Pipo Derani, der amtierende Gesamtsieger, ist im Whelan Engineering Cadillac V-Series A mit einem neuen Rundenrekord zur Pole Position gestürmt. Zunächst unterbietet Sebastian Bourdais den Rundenrekord in 1:33.236 und wenige Minuten vor Schluss kommt der Brasilianer mit seinem letzten Schuss auf die absolute Bestzeit von 1:32.656. Das ist mehr als eine Sekunde schneller als der bisherige Rundenrekord, den Oliver Jarvis im Jahre 2019 in einem Mazda der damals noch existenten DPI-Klasse zu Werke gebracht hat. Neben Pipo Derani aus Brasilien wird Sebastian Bourdais im zweiten Cadillac aus der ersten Startreihe starten. Felipe Nazar hat den besten der beiden Porsche, die Startnummer 7, auf den dritten Startplatz gestellt und Connor De Filippi, der US-Amerikaner und Neffe des 80er-Jahre-Speedway-Stars Dennis Sigalos, im schnellsten BMW, startet von der vierten Position. Dahinter Louis Deletraz im Wayne Taylor Racing Acura vor seinem Teamkollegen Felipe Albuquerque. Nick Tandy, siebtschnellster, dann Jesse Krohn in einem weiteren BMW und Timon van der Helm im JDC Miller Motorsports Porsche 963. Der Unfall vom Proton-Auto geht auf die Kappe von Neil Jani aus der Schweiz, der in Testsession Nummer 6 in die Leitplanken eingeschlagen ist. Deswegen gibt es keine Quali-Zeit für dieses Auto und man startet von der 10. und letzten Position aus der GTP-Klasse. Dass die Rundenzeiten um so viel schneller geworden sind, geht maßgeblich darauf zurück, dass man den GTP-Autos, also den LMDH-Boliden, mehr Leistung zugestanden hat. Der Acura leistet jetzt 707 PS statt zuvor 680. Alle anderen, also der Porsche, Cadillac und BMW, leisten 706 PS. Die krummen Zahlen erklären sich dadurch, dass die Bemessungsgrundlage in Kilowatt ausgerechnet worden ist. 500 Kilowatt war der Ausgangswert im Vorjahr. Porsche und Co. haben 519, Acura 520 Kilowatt. Gleichzeitig sind aber auch alle Autos schwerer geworden. Die Porsche um 21 Kilogramm und die Acura um satte 42 Kilogramm. Nur die Cadillac und die BMW brauchten nichts zu laden. Die sind jetzt die leichtesten Autos im ganzen Starterfeld. Der Acura dagegen ein ziemlicher Wonneproppen mit den 42 Kilogramm mehr. Das Ganze sicher auch eine verdeckte Retourkutsche auf den Betrug von Meyer Schenk Racing, der erst im vergangenen Jahr ruchbar geworden ist, nachdem das offizielle Ergebnis bereits bestätigt und die Protestfrist abgelaufen war. So revanchiert sich dann die IMSA durch die kalte Küche für den Betrug am letztjährigen 24-Stunden-Rennen von Daytona. Neu ist auch die Reifenzuteilung. Es gibt 21 Satz für die GTP-Kategorie, wobei man theoretisch zwei Mischungen zur Verfügung hätte. Der weiche Reifen wird allerdings nicht funktionieren, weil es dafür schlicht zu warm ist an diesem Wochenende, sodass man mit den Reifen wird haushalten müssen. Im Idealfall schafft man es für die letzten 7 bis 8 Stunden am Sonntag, jeden Turn mit frischen Reifen zu bestreiten, um im Endspurt gewappnet zu sein. Und bei dem Renn- und Safety-Car-Schach, das sich vorher abspielt, muss man sich mit Doppelturns in diesen Reifenetat quasi hineinsparen. Die Arithmetik ist einfach. Ein Turn dauert 47 Minuten, also 27 bis 28 Runden. Und insgesamt sind bei halbwegs normalem Rennverlauf ohne zu viele Gelbphasen 34 Boxenstopps angesetzt. Urs Kuradle ist der Projektleiter von Porsche für die GTP-Einsätze, sowohl in der IMSA als auch in der WM. Und er erklärt die Auswirkungen der neuen Regeleinstufungen und der neuen Reifenregeln. Die Autos sind ein bisschen anders eingestuft. 20 Kilowatt mehr Leistung und was 21 Kilo mehr Gewicht. Was macht sich wie mehr bemerkbar?
Das Gewicht merkt man natürlich mit den überall am Auto mal grundsätzlich, aber das merkt man am meisten wahrscheinlich mit den Reifen. Und das haben wir gewusst, weil das war ja nicht, kam man ja vorbereitet hierher, die Zahlen haben wir vorher schon gekriegt und da glaube ich, haben wir unsere Hausaufgaben gut gemacht. Das sieht gut aus. Es sind immer noch einige Question Marks, die wir haben. Wenn wir rausgehen, wenn wir ins Rennen gehen, wenn es vor allem noch wärmer wird, als das, was es jetzt in der letzten Session war. Aber ganz generell denken wir, sind wir gut vorbereitet auf das. Aber der größte Einfluss ist auf die Reifen wahrscheinlich.
Hat das Mehrgewicht Vorteile beim Bremsenergierückgewinnen?
Nein. Also in Summe hat das eigentlich nur Nachteile, das Mehrgewicht. Ich glaube nicht, dass es da irgendeinen Aspekt gibt, wo es Vorteile gibt. Und ganz sicher überwiegen die Nachteile. Das ist klar.
Es gibt eine andere Reifenzuordnung. Ihr habt 21 Satz, wenn ich es richtig weiß, die allerdings nicht reichen werden fürs Rennen. Das heißt, wie geht ihr das Rennen an?
Das ist gut, das können wir dann nach dem Rennen schauen, wie es ausgegangen ist. Aber grundsätzlich war das, auch das war ja nicht neu, auch das haben wir ja schon vorbereitet, geplant und uns zurechtgelegt. Ich glaube, da haben wir einen sehr guten Job gemacht und ich denke, wir sind in guten Shape, auch gegenüber den anderen Competitors, was wir machen können während dem Rennen. Wie wir die Reifen genau nutzen, das müssen wir nach dem Rennen klären.
Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viele Medium-Satz ihr schon verwendet habt in den freien Trainings und im Qualifying. Aber die Logik würde ja sagen, ihr habt die letzten, 7, 8 Stunden jeweils frische Reifen drauf.
Na, unterschiedlich. Wir haben ja, wie wir die Reifen genutzt haben und gemacht haben. Nein, wir haben die Reifen gut vorbereitet und wie gesagt, wie viel das wir gebraucht haben, wie viel das wir genutzt haben, wie wir das Ganze gemacht haben, das bleibt im Moment noch unser Geheimnis, weil das, glaube ich, wird key fürs Rennen. Also diejenigen, die da besser gehaushaltet haben mit dem ganzen Ding, die werden sicher gegenüber Ende des Rennens einen großen Vorteil haben.
Auch Kevin Estre, der im vergangenen Jahr die WM mit einem 963 bestritten hat und nun als vierter Mann an Bord geholt worden ist bei Porsche, hat sich natürlich seine Gedanken gemacht über... Was merkst du mehr? Die mehr Leistung oder das mehr Gewicht?
Ich bin letztes Jahr in Daytona nicht gefahren. Ich bin in Imsa nicht gefahren. So, ehrlich gesagt merke ich nichts. Im Vergleich zu WEC ist alles viel anders. So, schwierig zu sagen.
Warum ist es so viel anders zu WEC? Die Autos sind doch bis auf kleine Aerodynamik-Sachen eigentlich ähnlich.
Ja, aber die Strecke ist sehr, sehr anders. Die Reifen hier hast du nicht so viel Auswahl wie in WEC oder besonders in Daytona. Hier wegen der Banking fährst du mehr Luftdruck, weniger Sturz, um keine Reifenschaden zu haben. Das heißt, das Auto ist schon sehr, sehr anders.
Und von dem, was ihr an den Daten sehen könnt, über die gerade gestellte Frage zur Leistung und zum Gewicht?
Ich habe ehrlich gesagt nicht Vergleich zwischen letztes Jahr und dieses Jahr, weil für mich hatte keinen Sinn wirklich zu sehen. Ich muss das auf einen Ingenieur fragen oder der JD, der Chef. Ja, ich weiß es nicht, aber ich glaube, keiner hat gemerkt, weißt du, das ist nicht im Auto 20 PS auf 700, das ist nicht, dass du es wirklich merkst, besonders wenn du ein Jahr dazwischen hast. Also Gewicht merkst du auf die Bremse und, also in Theorie, auf die Bremse und Tire Wear, wo wir normalerweise sowieso nicht so gut sind in Tire Wear. Aber wie gesagt, die Reifenallocation ist anders zwischen letztes Jahr und dieses Jahr. Dieses Jahr können wir praktisch, wir haben nicht genug Reifen fürs ganze Rennen, müssen wir Doppelstint, aber wir können der Reifen nutzen, wie wir wollen. Letztes Jahr war es klar, du musstest in der Nacht diese Softreifen fahren. Das war ein ganz anderes Gefühl und du musstest wirklich auf diese Softreifen aufpassen. Jetzt mit dem Medium ist es ein bisschen einfacher, denke ich.
Und wenn ich es richtig weiß, wird auch keiner soft fahren, weil die gar nicht funktionieren über einen Turn hinweg.
Ja, es ist, glaube ich, es ist abhängig, wie viel Medium du behalten hast in der freies Training, weil die Allocation war schon vom freies Training und Qualifying.
21, oder?
Genau, ja, 21, aber du hättest nur 25 Medium. Das heißt, du könntest nur vier Satzreifen nutzen, wegen der ganzen freies Training und Quali, das ist nicht so viel. So, manche haben alles behalten, manche haben vielleicht ein bisschen mehr Medium benutzt im freies Training, um das Setup vom Auto zu machen. Ja, der Soft ist, glaube ich, auf jeden Fall nicht unser Preferred Reifen. Das kann sein, dass wir das fahren müssen, abhängig wie das Rennen geht mit Stops und ob wir vielleicht mehr Medium fahren als gewollt. In der Nacht kannst du den Soft auf jeden Fall fahren. Das wird wahrscheinlich langsamer, aber du kannst es fahren.
Hinter vorgehaltener Hand geht man im Fahrerlager davon aus, dass die extreme Gewichtszunahme des Acura es den Titelverteidigern schwer machen wird, überhaupt schnell mit Doppelturns hantieren zu können. Weiche Reifen scheiden für die Acura sowie für alle anderen auch aus, denn die weichen Pneus haben zwar einen Peak von 2 Runden, bauen danach aber drastisch ab. Der limitierende Faktor bei den Acura, wie auch bei allen anderen, ist der rechte Hinterreifen, der in den Steilkurven extrem belastet wird. Und bei Acura besteht die Gefahr, dass man wegen des Mehrgewichts sehr viel Dampf rausnehmen muss, um über einen Doppelturn zu kommen. Brandon Hartley, der in Sebring im vergangenen Jahr erstmals den neuen Acura getestet hat und nun im Team von Wayne Taylor Racing mit dabei ist, mag nicht so recht drüber reden über die BOP. Natürlich sagt er, sei das Auto schwerer und fahre deswegen langsamer.
It's heavier, yeah.
What does it do differently? Where does it suffer?
It goes slower. It goes slower.
I hear that it's also...
I can't really give you any comments on that. So, but I mean, in the end it goes slower. It's pretty obvious physics. So.
Okay, I'm asking because I'm hearing that it might be an issue double stinting the tires because of the weight.
I don't know. I mean, I think everyone's going to have struggles with tires. So I don't know. I mean, definitely weight makes you go slower, if that was the question. So, and it's harder on equipment, harder on tires, harder on everything. So.
Jeder hätte seine Not mit den Doppelturns. Und klar, Gewicht mache einen langsamer. Der Neuseeländer ist normalerweise eine ziemliche Frohnatur. Dass er sich hier so zugeknöpft gibt, ist ein sicheres Zeichen, dass da was im Argen liegt bei Acura und dass man gleichzeitig nicht so richtig drüber reden mag, weil es genau wie in der Sportwagen-WM auch eine Art inoffiziellen Maulkorb gibt. Man möge sich nicht allzu sehr über BOP-Themen Themen verbreiten. Das ist der Tenor in der Sportwagen-Langstreckenszene in der ersten Liga Atlantik übergreifend. Auch Felipe Albuquerque, der im vergangenen Jahr den Titel gegen Pipo Derani mit einem Unfall beim Saisonfinale auf der Road Atlanta verloren hat, gibt sich äußerst schmallippig, wenn er über die Auswirkungen der BOP sprechen soll. Er räumt allerdings immerhin ein, Daytona sei nicht als eine Strecke mit einem hohen Haftbeiwert bekannt und deswegen hätte man Wheelspin, also durchdrehende Räder, und gleichzeitig falle das Auto in der Kurvenmitte aus der Balance und sei dann auch nie wieder in diese Balance reinzukriegen. Man hätte alles Mögliche versucht, aber man sei momentan noch ein bisschen ratlos.
You know, Daytona is not known for a massive grip track, so we kind of have some Wheelspin going on there, so on a straight line we don't feel much the difference. Well, it, you know, seventh gear pulls a little bit more than when we were testing here in December. And the weight, I mean, somehow we never feel the car back again on rails. Like it's falling off on the mid corner and then falls off on the combined traction. Again, if that the weight or is that the power? Those are the questions that we don't really know because we had both together. So more weight and more power together. So we don't know, but yeah, we have been trying back and forth to try to find the right balance on the car, but it's not been easy so far.
Word has it that you are struggling with the right rear more than anybody else, and you might even be in danger of not making proper double stints.
Well, I think double stints will be hard for everybody, especially depending on the temperature. Like the hotter it is, obviously, will affect more. And tackling, physics-wise. The heavier you are, the harder it is on the tire degradation. So technically, we should be the harder one dealing with the tire degradation. So it's going to be hard. But again, it's not true that we will be failing or that. Again, it's just surviving. We've seen last year as well in Sebring that everyone struggled to do a double stint on the tires. And again, what is different from WEC in IMSA is that it doesn't make sense to build a car for a double stint because you're going to do 80% of the race on single stint tires. So you just need to survive those. So, and it's going to be the same for everybody. And at one point, everyone has to double stint it.
Yeah, but you have to have enough tires left in the end to make the last 7 hours. So you have to save tires in the early part.
Yeah, no, but it's not just us. Like, it's the same more or less for everybody. Eventually we will double stint, but as well the other guys will have to double stint as well.
And again, if the car is too heavy or eating too much tires and wheel spin?
Yeah, if it's heavier it will be harder for sure. That's what physics tells. So we need to wait and see and do our best and survive on those moments.
Did you save medium tires in free practice and in qualifying to make sure you have more than enough for the race?
Yeah, for sure. Especially looking at the weather forecast, it's going to be a hot race. We save then the tire that is more in the window. So we hope that we are in a good shape for the race because we save tires.
Doppelturns fährt Albuquerque fort, seien für alle schwierig, aber je schwerer ein Auto, desto härter natürlich auch für die Reifen. Und das gehe dann auch auf die Zeiten über die Distanz von solchen Doppelturns. 80% des Rennens seien ausgelegt auf Einfachturns. In den restlichen 20% müsse man entsprechend über die Runden kommen bei den Doppelturns. Das sei die Krux und das A und O in diesem Rennen. Vorher müsse man natürlich Reifen sparen wie alle anderen. Und je schwerer das Auto, das lehre nun mal die Physik, desto schwerer sei das auch für die Reifen. Mittelharte Reifen hätte man natürlich aufgespart, vor allen Dingen im Hinblick auf die Wettervorhersage, dass es ein sehr warmes Rennen werden solle. Wir werden an diesem Wochenende regelmäßige Updates vom 24-Stunden-Rennen aus Daytona bringen, immer in aktuellen Podcasts produziert während des Rennens und dann eine große Analyse im Nachklapp. Ich freue mich darauf, auch diese Veranstaltung wieder mit euch erleben zu dürfen, genau wie wir gemeinsam die Rallye Dakar als großes Abenteuer gemeinsam überstanden haben. Freut euch mit und freut euch auf den nächsten Podcast mit mir, Norbert Okenga. Bis dahin, tschüss, vielen Dank fürs Einschalten.